Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung, der Podcast für neue berufliche Perspektiven, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, dein Host und die Expertin für den beruflichen Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du beruflich um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Veränderung, Berufsorientierung und Sinn. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Die Folge mit dem Titel Ins Burnout geschlittert, ohne es zu merken, wie dir das nicht passiert. Ich danke dir jetzt an dieser Stelle schon mal sehr, sehr herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du zuhörst. Und ich weiß, ich habe treue Fans, die mir immer wieder zuhören und jede Woche oder alle zwei Wochen jede Folge hören. Und dafür möchte ich mich jetzt mal so rein im Prinzip bedanken, weil ich es einfach wahrscheinlich viel zu selten mache. Wie du vielleicht an meiner sexy Reibeisenstimme merkst, bin ich nicht ganz fit. Ich habe erst Corona jetzt überstanden und fühle mich noch ziemlich erschöpft und wie gesagt, die Stimme ist noch nicht so ganz da und deshalb bitte ich gleich jetzt um Verzeihung, wenn ich dann ab und zu mal dazwischen einen Schluck trinke, sonst wird es nämlich nur mehr reibeisiger. So, und dieses ich fühle mich nicht fit und ich fühle mich eigentlich erschöpft hat mich dann eigentlich zu dem Gedanken gebracht, ein Thema anzuschneiden, das ich ohnehin schon länger anschneiden wollte. Es steht schon länger auf meiner Themenliste, aber ich habe gedacht, okay, dann passt das jetzt eigentlich ganz gut. Und deshalb habe ich mich eben entschlossen, halt ein bisschen was zu erzählen, wenn man sozusagen als Coach sich positioniert, dann muss man sich ja für ein Thema entscheiden und da gibt es objektive Gründe, warum man zum Beispiel ein Thema sich aussucht, ja, die also jetzt rein rational einen Sinn machen oder auf der Hand liegen, so wie bei mir. Über 20 Jahre im Bereich Arbeitsmarkt unterwegs, ja, ist natürlich Beruf aufgelegt, ja. Aber es gibt halt auch Gründe, die mehr so intern sind und die das befürworten, dass man sich eine bestimmte Positionierung aussucht. Und bei mir war das so, dass ich im Laufe meines Arbeitslebens oder generell meines Lebens zwei Burnouts und ein Bore-out hatte und mir gedacht habe, okay, das wäre ja nicht notwendig, dass das jemand anderer auch mitmachen oder durchmachen muss, nur weil er oder sie, wie soll ich sagen, entweder den falschen Job hat oder eben diese Anzeichen nicht erkennt und schlussendlich haben diese Sachen ja immer auch irgendwo einen Bezug zur Arbeit. Und deshalb erzähle ich dir gleich mal, wie mein erstes Burnout ausgeschaut hat, weil das ist nämlich wirklich völlig unerwartet gekommen und ist tatsächlich nicht im beruflichen Kontext passiert. Allerdings, und da kann man jetzt natürlich weiterdenken, muss man vorstellen, meine Tochter war damals 6 Jahre alt, ist in die erste Klasse Volksschule gegangen. Ich war mal vorwiegend Mama und für alles zu Hause zuständig. Mein Mann hat sehr, sehr viel gearbeitet, war nicht so viel da. Und zusätzlich habe ich damals dann auch schon zu arbeiten begonnen als Trainerin. Aber es war halt auch wahnsinnig viel Stress, also mit der Schule. Ich bin ja selbst sehr stark leistungsgetrieben, auf das kommen wir eh noch hier zurück. Und natürlich war es mir auch wichtig, dass meine Tochter entsprechend Leistung bringt und ich habe sie da unterstützt, wo es geht und dann noch das ganze Freizeitprogramm und so weiter. Und irgendwie ist alles zu viel geworden, ich habe es nicht gemerkt. Tatsächlich ist es dann rausgekommen, als mich mein Mann in der Früh gebeten hat, irgendwas für meine Schwiegermutter zu erledigen. Ich kann es auch gar nicht mehr sagen, was es war. Aber das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und das im wortwörtlichsten Sinne. Ich habe angefangen zu weinen und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Es war wirklich ein Wahnsinn und das war halt auch nicht sofort, sondern das war, er war dann schon weg. Das war dann, wie es darum gegangen ist, dass ich dafür halt irgendetwas hätte tun müssen, wo ich mir gedacht habe, nein, ich kann eigentlich nicht mehr. Und das ist für mich so wie soll ich sagen, dieses Gefahrenzeichen, wenn dieser Gedanke bei mir aufkommt, ich kann nicht mehr, ja, dann weiß ich, okay, jetzt ist es wirklich kritisch, jetzt muss ich irgendwas machen. Aber damals war es halt so, dass das das erste Mal war und eben wie gesagt, ich habe angefangen zu weinen, konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Und ich habe ihn dann angerufen, er musste nach Hause kommen, musste schauen, dass er das Kind holt und so weiter. Und die Folge von diesem ununterbrochenen Weinen und nicht mehr sich beruhigen lassen und so weiter war dann ein neurologischer Ausfall. Ich habe beim Hören nicht mehr unterscheiden können zwischen, also ich habe ungefiltert alle Geräusche gekriegt, ja. Ich konnte nicht mehr unterscheiden, was jetzt jemand sagt, der direkt neben mir steht, oder wenn in der Nachbarwohnung jemand gerade am Nagel einschlägt oder so. Das war alles für mich gleich laut. Und das ist natürlich, wenn sowieso schon nervlich total überreizt ist, ein Wahnsinn, ja. Also die Folge war dann, dass ich natürlich professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe, aber auch eben in erster Linie mal sofort meinen Hausarzt kontaktiert habe. Ich bin dann einige Zeit zu meiner Mutter gezogen, weil ich habe gewusst, ich kann mich momentan um niemanden kümmern, nicht einmal um mich selbst kümmern. Das sollte eben meine Mutter übernehmen, und das hat sie auch gemacht. Und mein Mann muss sich halt um das Kind kümmern. Und so ist es dann langsam mit Medikamenten und mit Gesprächstherapie und auch mit ein bisschen natürlich auch Kommunikation innerhalb der Beziehung und auch mit Umstellen von Verantwortungen und auch von therapeutischer Arbeit ist es dann besser geworden und ich habe mich da wieder zurückgekämpft. Das war also das erste Burnout. Und das zweite Burnout hat sich dann so abgespielt, dass ich von meiner Firma in ein Tochterunternehmen gegangen bin. Eine neue Position war das. Ich war damals als Betriebskontakterin tätig. Und natürlich, wie das so ist, wenn du irgendwo neu bist, du haust rein und hakelst rein und möchtest wirklich gute Leistung bringen. Und das hat sich halt gezeigt. Ja, ich bin halt um 5 Uhr in der Früh von zu Hause weggefahren und habe die Zeit genützt. Wenn ich in dieses Bürogebäude gekommen bin, war noch alles zugesperrt, es war noch niemand da, es hat kein Telefon geläutet. Da konnte ich all die Dinge machen, wo ich mich gut konzentrieren musste. Oh, weil tagsüber war ich sowieso immer Halligalli und ständig ist man unterbrochen worden und so weiter und konnte sich schwierig konzentrieren oder irgendeine Arbeit mal fertig machen. Und das ist so gegangen, eben ja, dann bis am Abend. Da habe ich dann wieder die Zeit genützt und bin dann also auch noch über Büroschluss hinaus geblieben und manchmal bin ich auch am Wochenende reingefahren und so weiter. Und was am Wochenende auch passiert ist, war Zeitung lesen, Stellen lesen, Stellen raussuchen. Also ich war gedanklich immer irgendwie beschäftigt mit meiner Arbeit und ich konnte einfach überhaupt nicht mehr abschalten. Es hat mich permanent beschäftigt und hat dann auch zu Schlafstörungen und allem Möglichen geführt. Und so ist es dann 3 Monate gegangen und dann hat es ein Zerwürfnis gegeben zwischen meinem ehemaligen Kollegen, der jetzt mein Chef war, und meine Probezeit von 3 Monaten wurde nicht verlängert und das war mein Glück, weil das war der Break sozusagen, den ich gebraucht habe, um da wieder auszusteigen, weil das wäre jetzt dann nicht mehr lang gegangen. Also da war ich schon auch schon kurz vom Kippen. Genau. Und das war jetzt so diese typische Geschichte, wie sie oft im Beruf abläuft. Zum Bore-out erzähle ich es dann an einer späteren Stelle, wie das passiert ist und wie sich das angefühlt hat. Und möchte da zuerst jetzt mal so ein paar Dinge erklären, dass man die auseinanderhalten kann. Also man unterscheidet ja zwischen sogenannten Belastungen, Beanspruchungen und Stress. Belastungen sind objektiv erfassbare Einflüsse, die auf die Menschen einströmen. Das können zum Beispiel sein Lärm oder Störungen, so wie ich erzählt habe. Ja, wenn den ganzen Tag das Telefon läutet, ständig irgendwer reinkommt, man wird ständig gestört, man kann keinen Gedanken zu Ende denken. Ja, das ist wahnsinnig belastend und das macht einfach auch nicht nur schlechte Laune, sondern einfach auch wirklich etwas mit der Konzentration natürlich auch, ja. Und eben diese Belastungen können dann bei den Betroffenen sogenannte Beanspruchungen verursachen. Das wären zum Beispiel so Konzentrationsstörungen. Also die Belastungen sind die objektiven Einflüsse und die Beanspruchungen ist das, was sie bei den Menschen auslösen, die damit konfrontiert sind, ja. Ich kenne das auch aus meinem jetzigen Arbeitsumfeld, wenn zum Beispiel, wenn es wahnsinnig heiß ist und es gibt da keine Klimaanlage, ja. Also dann sind diese Belastungen total hoch, jeder ist gereizt. Es sind viel mehr Konflikte zu regeln als sonst, ja, weil diese äußere Einwirkung Hitze da wahnsinnig mitspielt. Genau. Und eben dann in Bezug auf Stress unterscheidet man dann eben sogenannte Stressoren, also das sind die Reize, die auf diese Personen einwirken, und Stressreaktionen, die dann die Folge davon sein können. Und von diesen Stressoren gibt es verschiedene Typen. Da gibt es zum Beispiel eben physikalische Stressoren, so wie zum Beispiel Hitze oder Lärm. Ja, ich hatte im Sommer, wie ich hier im Krankenstand war, wegen meiner Knie-OP, das Vergnügen, dass ich die Hausrenovierung vom Haus gegenüber volle Länge mitgekriegt habe und das war dermaßen laut, da konnte man auch nicht einmal tagsüber schlafen oder so. Also das ist schon auch nicht zu unterschätzen. Ja. Dann gibt es körperliche Stressoren, das können zum Beispiel Schmerzen sein oder auch Leistungsstressoren. Das heißt, wenn man über- oder unterfordert ist oder durch Zeitdruck oder Prüfungen. Also wenn in dem Institut, wo ich arbeite, Prüfungen anstehen, dann zucken die Leute 2 Wochen vorher aus. Ja, also dann gibt es dermaßen viele Konflikte und dann will man dieses noch und jenes noch und den Kurs abbrechen oder wechseln oder was auch immer. Ja, das sind einfach diese Stressoren Prüfung. Und dann gibt es auch noch soziale Stressoren. Das können zum Beispiel sein Konkurrenz. Ja, in einem Unternehmen, was so, dass Konkurrenz ganz offen geschürt wurde. Und das hat natürlich schon seine Auswirkungen auch auf die Menschen und die Mitarbeitenden gehabt. Ja. Verlust, also die Angst vor Jobverlust zum Beispiel, kann so ein Stressor sein, so ein sozialer Stressor. Oder auch Isolation. Da kommen wir nachher beim Burnout noch dazu. Und zwischen diesen Stressoren und diesen Stressreaktionen liegen die sogenannten persönlichen Stressverstärker. Und die sind halt sehr individuell, aber das kann zum Beispiel sein, dass man sehr hohe Perfektionismusansprüche hat. Und da möchte ich jetzt einen kleinen Exkurs machen. Es gibt die sogenannten Antreiber. Das ist so eine Theorie aus der Transaktionsanalyse. Und das sind ein Bündel von Glaubenssätzen. Da haben sich so 5 große Gruppen rausgebildet und diese zu diesen Antreibern und die heißen zum Beispiel sei perfekt, mach schnell, streng dich an, mach es allen recht und sei stark. Und bei dem einen oder der anderen hat es jetzt vielleicht ein bisschen geklingelt, ja. kommen natürlich alle sehr aus dem Leistungsgedanken heraus, ja. Und jeder Mensch hat diese Antreiber, aber und zwar alle, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Solange die halbwegs gleich verteilt sind, funktioniert das alles ganz gut, aber wenn es welche gibt, die besonders stark ausgeprägt sind, und dann gibt es auch noch Kombinationen, die sich so gegenseitig ein bisschen aufwiegeln, dann kann es eben wirklich zu krankhaften gesundheitlichen Auswirkungen, wie zum Beispiel ein Burnout, kommen. Und in meiner Masterarbeit habe ich ja eben auch über Motive für Jobwechsel geforscht. Und da war das Hauptmotiv, war Betriebsklima, halt in verschiedenen Ausprägungen. Und das zweite Hauptmotiv war Gesundheit. Also ich habe in diesen Interviews sehr, sehr viel über Burnout gehört. Und deshalb schauen wir uns mal an, das Blöde an einem Burnout ist, dass man es meistens auf den ersten Blick selber nicht mitkriegt. Ja. Wie entwickelt sich so ein Burnout? Und da gibt es so verschiedene Modelle dazu, aber das bekannteste ist das von Herbert Freudenberger und Gail North. Sie sind 12 Stufen aufgeteilt. Und das beginnt mit Stufe 1, Begeisterung und Engagement. Also in dieser Phase sind die Menschen total hoch motiviert, ja, voller Energie, engagiert bei der Arbeit und ihren Aktivitäten. Und sie sind enthusiastisch und haben auch hohe Erwartungen an sich selbst. Also da haben wir schon den ersten Stressverstärker. Und in der zweiten Phase kommt dann schon langsam Erschöpfung und Überforderung, weil diese hohe Begeisterung und dieses Engagement führen eben dann dazu, dass Menschen viel zu viel arbeiten, sich zu stark unter Druck setzen und dass sie Schwierigkeiten haben, die eigenen Grenzen zu erkennen. Die dritte Phase, da geht es dann um die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. In dieser Phase beginnt man dann zum Beispiel auf ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung oder soziale Interaktion zu verzichten, zugunsten der Arbeit oder irgendeiner Verpflichtung, die man in den Vordergrund stellt. Das führt in der vierten Phase zu reduzierter Leistungsfähigkeit. Also dadurch, dass diese anhaltende Überforderung und Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse vorhanden ist, sinkt dann die eigene Leistungsfähigkeit und man kann die Aufgaben nicht mehr so schnell erledigen. Fehler treten häufiger auf, die Qualität der Arbeit nimmt ab und was macht der Vorzeige Burnout-Typ? Er arbeitet noch mehr und noch härter. Ja? So, fünfte Phase. Rückzug und Entfremdung. Ja, Menschen mit Burnout beginnen sich auch von ihren Kollegen, Freunden und sozialen Aktivitäten zurückzuziehen. Sie fühlen sich als entfremdet und isoliert. Und natürlich haben sie vor lauter Arbeit noch keine Zeit mehr für Kaffeeklatsch oder eben Freizeit. Es tritt dann in der sechsten Phase so ein Gefühl der Leere auf. Es kommt so Leere, Sinnlosigkeit ins Bewusstsein. Und man zweifelt dann auch an dem eigenen Wert und fragt sich, wozu man überhaupt arbeitet. In der siebten Phase ändert sich das und geht in Richtung Zynismus und Gleichgültigkeit. Also die Menschen werden zynischer und gleichgültiger gegenüber ihrer Arbeit und anderen Menschen. Und sie entwickeln auch negative Einstellungen und Gedanken. Und diese Phase habe ich zum Beispiel sehr, sehr oft in diesem Unternehmen damals miterleben können. Nicht nur bei mir, auch bei meinen Kollegen. Und dann kommen an der achten Phase eben auch physische Symptome dazu, wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Muskelverspannungen. Ja. In der neunten Phase kommt es zum Verlust des Glaubens an sich selbst. In dieser Phase zweifelt man an seinen Fähigkeiten und glaubt nicht mehr an die eigenen beruflichen Kompetenzen. Es kommt dann in Folge die zehnte Phase, der verstärkte Rückzug, der sich vor allem im sozialen Bereich abspielt. Und die Betroffenen ziehen sich generell immer mehr von den Menschen zurück. Und in der 11. Phase sind wir dann in einer Depression. Und das kann sein anhaltende Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verlust am Interesse von fast allem. Von Depressionen im klinischen Fall sprechen wir erst nach 6 Wochen anhaltender depressiver Verstimmung. Aber das kann halt auch entsprechend lang dauern. Und dann sind wir in der 12. Stufe, dem Burnout. Also das ist dann der kritische Level, der dann als Burnout bezeichnet wird. Und an dieser Stelle ist es dann unbedingt notwendig, eben professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um sich zu erholen. Also das ist dieser Phasenverlauf vom Burnout. Und wie gesagt, selbst hat man da oft keine Einsicht in das Problem oder halt gerade auch die falsche Gegenstrategie dafür. So, und jetzt kommt noch zum Gegenteil, nämlich dem Bore-out. Bore-out ist quasi das Gegenteil vom Burnout und es besteht aus drei Elementen. Und zwar, ich erzähle vielleicht zuerst, wie sich das bei mir angefühlt hat, dieses Bore-out. Es war damals notwendig, dass ich an einem anderen Standort eingesetzt wurde. Und wir hatten an diesem Standort ein Büro, das war so abseits von allen anderen Personen, die zu diesem Institut gehört haben, dass uns unsere Klienten nicht gefunden haben. Aber auch im Sinne von, da kommt niemand vorbei und wer nicht ganz bewusst bei uns einen Termin hat oder etwas von uns möchte, in dessen Bewusstsein scheinen wir überhaupt nicht auf. Dementsprechend war halt auch immer weniger zu tun. Das war das eine. Und das zweite war, dass dann plötzlich wir zu zweit zwei Standorte bespielen mussten. Und das heißt, jeder allein gearbeitet hat. Und damit ist dann auch der Austausch weggefallen, also Isolation. Also bist den ganzen Tag allein in einem Büro gesessen, wo alle heiligen drei Zeiten vielleicht mal jemand vorbeigekommen ist. Ja. Also das war diese Situation und das hat sich dann wahnsinnig anstrengend angefühlt. Also es kam dann wirklich so depressive Verstimmungen dazu, keine Freude mehr in die Arbeit zu gehen. Auch wenn mal Arbeit da war, keine Lust auf diese Arbeit. Aber auf der anderen Seite musste man ja immer damit rechnen, dass jetzt gerade die Tür aufgeht und jemand reinkommt und etwas will. Also so die Idee von, ja, dann stricke ich halt einen Schal zwischendurch oder mache irgendetwas anderes, war nicht so leicht umzusetzen und man hat dann irgendwie auch keine Lust mehr drauf. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Also, woraus besteht jetzt ein Burnout? Burnout hat drei Elemente. Das eine ist die Unterforderung, das zweite ist das Desinteresse und das dritte ist die Langeweile am Arbeitsplatz. Und damit einher geht auch so eine gewisse Verhaltensstrategie, die den Eindruck vermitteln soll, dass man beschäftigt ist und ausgelastet ist als Arbeitnehmer. Man kann ja schlecht irgendwo hingehen und sagen, ja, ich habe nichts zum Tun. Ja? Also das geht auch nicht gut. Ja? Was ist Langeweile? Langeweile ist ein Zustand von Lustlosigkeit und Ratlosigkeit. Ja? Also nichts freut mich. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Es entsteht, wenn Zeit da ist, die nicht produktiv verwendet werden kann. Also zum Beispiel, sage ich jetzt nochmal, stricken oder lesen oder so. Manche Dinge kann man bestimmt auch relativ unauffällig in einem Büro machen, eben wie zum Beispiel lesen oder im Internet surfen. Aber trotz alledem bleibt dieses Gefühl, ich bin nicht produktiv und was mache ich hier eigentlich? Ja? Dann kommt dazu dieser Punkt Unterforderung. Der kommt immer dann auf, wenn es ein Missverhältnis zwischen Kompetenz und Anforderung gibt. Ja? Ich kann viel, aber die Aufgaben fordern mich nicht. Ja? Oder auch die Aufgaben haben schon so viel, das schon so viel Routine in diesen Aufgaben, dass eben diese Forderung nicht mehr da ist und da zur Unterforderung kommt. Oder ebenso wie bei mir auch, es gibt einfach zu wenig Arbeitsaufträge. Und bei Desinteresse, da geht dann auch noch die Identifikation mit der Arbeit verloren. Also es geht einem dann, es interessiert einen einfach nicht mehr. Man weiß nicht mehr, warum man da ist und warum man das tut. Und diese drei Elemente stehen also in Wechselwirkung zueinander. Und gleichzeitig, so wie ich schon gesagt habe, kann man also nicht offen zur Schau tragen, dass man, ja, wie die Situation ist. Und deshalb entwickelt man Strategien, um mit dieser Situation umzugehen. Und da gibt es folgende Strategien. Eine Strategie heißt komprimieren. Also man macht die Arbeit, die da ist, schnellstmöglich. Und den Rest des Tages hat man theoretisch frei, aber sitzt ihn dort ab. Die andere Strategie wäre Flachwalzen. Also man nimmt das bisschen Arbeit, das da ist, und teilt das auf den Tag auf und verlangsamt also sozusagen die eigenen Tätigkeiten. Dann gibt es auch noch die sogenannte Aktenkofferstrategie. Also wer Arbeit im Aktenkoffer mit nach Hause nimmt, ja, der täuscht halt auch vor, dass er sogar zu Hause arbeiten muss, um sich also extrem mit dem Unternehmen identifiziert. Dann gibt es die Pseudo-Burnout-Strategie. Das ist, man kommuniziert, dass man so viel Arbeit zu tun hat, dass man sie sogar außerhalb der Bürozeit machen muss, ja, also sich beschweren. Und dann gibt es auch die Pseudo-Commitment-Strategie. Das heißt, man kommt ganz sichtlich früh und geht ganz sichtlich spät. Das heißt also, nach außen hin wirkt man als ausgesprochen beschäftigt. Natürlich, das Motiv, warum macht man das, ist aus rein wirtschaftlicher Abhängigkeit. Man will den Job behalten, weil sich gerade natürlich jetzt auf die Schnelle auch nichts anders findet oder man vielleicht gar nicht weiß, was man stattdessen machen soll. Und man will jetzt nicht ungeplant und unkontrolliert wegrationalisiert werden. Burnout entsteht nicht von heute auf morgen. Ja, das dauert eine Weile. Das muss also, dieser Zustand muss länger anhalten, weil kurze Pausen werden ja anfangs noch als angenehm erlebt und lassen halt Zeit für Kommunikation und Kreativität und Kaffeepausen und solche Sachen. Aber ständige Unterforderung führt auch zu einem Stress und zu Selbstabwertung und in der Folge zur Erschöpfung. Und das war auch tatsächlich so. Ich bin dort jeden Abend nach Hause gegangen und war so müde, als wenn den ganzen Tag wahnsinnig viel los gewesen wäre. Und dadurch nimmt man natürlich diese Langeweile und diese schlechte Laune mit ins Privatleben und auch diese Erschöpfung wird in die Freizeit mitgenommen. Und ähnlich wie beim Burnout tritt dann kein Erholungseffekt mehr ein. Zwei Möglichkeiten gibt es, um ein Burnout zu bekämpfen. Das eine ist ein offenes Gespräch mit dem Vorgesetzten, natürlich mit dem Risiko, dass man entweder mehr ungeliebte Arbeit bekommt oder generell gleich wegrationalisiert wird. Oder die zweite Option ist Austritt. Also es kann sein tatsächlicher Austritt aus dem Unternehmen. Es kann aber auch sein, solche, ich nenne das immer Sollbruchstellen, so ein verfrühter Ruhestand, Karenz, Bildungskarenz oder wie ich das gelöst habe, ich habe mich in ein anderes Projekt versetzen lassen. Oder die zweite Möglichkeit wäre innere Kündigung. Dann wird also nichts mehr kritisiert, nichts mehr hinterfragt. Die Tätigkeit wird mit minimalstem Aufwand erledigt und man ist halt körperlich anwesend, aber ohne jegliche Begeisterung. So, was kannst du jetzt tun, damit du nicht so blindlings quasi in ein Burnout oder Burnout eventuell reinrutscht? Das eine, was halt wirklich wichtig ist, ist Selbstreflexion. Man kann da zwischendurch auch immer wieder mal so einen kleinen Test machen, so eine Art Bestandsaufnahme. Zum Beispiel so 2 Wochen eine Liste führen, wo genau und wie lange man verschiedene Tätigkeiten macht, also die Uhrzeit eintragen, wann man Pausen macht, ja, was man macht. Und dann sich das mal kritisch drauf anschauen. Also mache ich genug Pausen? Kann ich auch irgendwas für mich machen? Kann ich Tätigkeiten fertig machen, zum Beispiel, ja? Und fragen, was macht mich wirklich glücklich? Wo sehe ich mich in Zukunft beruflich? Das könnte natürlich auch hilfreich sein. Der zweite Punkt, der halt ganz wichtig wäre, ist Stressmanagement. Strategien zur Bewältigung von Stress sind einfach ein wichtiger Faktor für Erschöpfung und Burnout-Prävention. Also das kann von Entspannungstechniken bis hin zu Zeitmanagement-Methoden reichen und ist natürlich auch abhängig, welche Stressoren vorhanden sind. Und natürlich ist es da auch sehr, sehr hilfreich, wenn man seine Antreiber kennt und weiß, welche sind sehr ausgeprägt. Ja, da gibt es ja auch Gegenstrategien. Zum Beispiel bei den Antreibern gibt es bestimmte Erlaubersätze. Und wenn ich jetzt den Antreiber sei schnell habe, dann lautet mein Erlaubersatz vielleicht, ich darf langsam machen. Der dritte Punkt, den man sich anschauen könnte, ist auf jeden Fall, wie ist meine Work-Life-Balance? Es ist zwar ein viel gehasstes Wort, aber tatsächlich muss man sich wirklich anschauen, wie ausgewogen verhält sich Arbeit und mein Leben. Und man kann sich auch fragen, wie kann man da wieder zu einem gesunden Gleichgewicht kommen, wenn man so eine Verschiebung wahrnimmt. Wer oder was könnte da zum Beispiel auch helfen und wie kommt man zu dieser Hilfe? Man muss ja auch sagen, als Frau, ja, ist man ja einer Mehrfachbelastung ausgesetzt, ja, und neben der Arbeit heißt ja das Leben mitunter auch noch Haushalt, Kinder, Erziehung und so weiter. Also auch da darf dann mal genauer hinterfragt werden, wo kriege ich Hilfe her? Wie kann ich das anders verteilen? Der wichtigste Punkt, berufliche Neuorientierung, ich meine, das ist ohnehin so meine Expertise, aber auch das darf mal gedacht werden. Ja? Welche Fähigkeiten und Interessen, Vorlieben habe ich und wie könnte ich die in einem anderen Job oder in einem anderen Unternehmen einsetzen? Ich könnte mal schauen, welche Karrieremöglichkeiten habe ich, welche Fortbildungsmöglichkeiten habe ich. Was ich auch schon vorhin angesprochen habe, man soll sich Netzwerke aufbauen und Unterstützung holen. Und zwar sowohl in den eigenen Netzwerken, die man schon hat, aber wenn, manchmal ist das halt ein bisschen wenig, je nach abhängig von der familiären Situation, dann gilt es eben auch, sich neue Netzwerke aufzubauen. Und auch mal anzusprechen, wenn man Hilfe braucht. Also viele Menschen sind sehr, sehr hilfsbereit. Aber wenn man nicht nach Hilfe fragt, ja, dann passiert es also selten, ja, dass man die dann auch so freiwillig von außen bekommt. Ja. Im beruflichen Kontext ist auch Supervision sehr hilfreich. Oder auch Selbsthilfegruppen können auch sehr hilfreich sein. Natürlich Coaching, Mentoring oder betriebliche Unterstützungsprogramme gibt es da auch noch. Ebenfalls ganz, ganz wichtig, und ich weiß, dafür nehme ich mir selber auch immer viel zu wenig Zeit, ist Zeit für Hobbys und Leidenschaften. Weil wenn wir Zeit für persönliche Hobbys und Leidenschaften reservieren, dann haben wir da die Möglichkeit, diesen Alltagsstress abzubauen und die eigene Lebensfreude zu steigern. Natürlich ist es auch sehr, sehr sinnvoll, Beratung und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und zwar vor allem, wenn Erschöpfung schon in Richtung Burnout geht oder auch Bore-out geht. Also ich habe damals auch für das Bore-out professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Ja. Also Therapeuten, Coaches, Berater können hier wirklich eine wertvolle Unterstützung sein und das sollte man unbedingt in Anspruch nehmen. Wenn sich schon abzeichnet, dass man in diesem Job langfristig nicht mehr glücklich wird, dann ist es auch ganz hilfreich, so einen Schritt-für-Schritt-Plan zu entwickeln, wie sich so eine berufliche Veränderung gestalten lassen könnte. So wie das auch bei mir der Fall war. Ich habe nicht einfach hingeschmissen, ich habe geschaut, wo gibt es noch Projekte im Unternehmen, wo ich vielleicht auch ganz gut reinpasse und die mich mehr fordern würden. Ja? Also das hat auch dieses Thema von Angst und Unsicherheit und ich weiß nicht, was ich sonst machen soll oder so, gar nichts aufkommen lassen. Ja, also auch da gibt es ja manchmal gute Möglichkeiten innerhalb des eigenen Unternehmens. Und der letzte Punkt wäre dann Achtsamkeit. Und zwar einfach im Alltag ein bisschen mehr im Moment zu leben und mehr diesen Stress abzubauen, indem man wieder in eine innere Balance kommt. Also eine gute Übung zum Beispiel wäre, selbst zu beobachten, wie oft man sagt, ich muss jetzt schnell, bla bla bla, ja, ich muss jetzt schnell irgendwas machen und dann mit einer anderen Haltung reinzugehen. Und also, dass einem wirklich auffällt, okay, jetzt war wieder so eine Situation von ich muss jetzt schnell. Und zum Beispiel mit dieser Haltung, ich muss überhaupt nichts außer sterben, ja, und ich darf jetzt oder ich möchte. Und vielleicht kann, wie gesagt, ja, da auch irgendeine Unterstützung greifen und nicht ich muss, unter Anführungszeichen. Ja, das wären so meine Tipps, damit du nicht eventuell in einen Burnout oder eben auch in einen Bore-out schlitterst und das gar nicht merkst. Und ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen hilfreich sein mit meiner Folge heute. Generell ist das so immer ein Anliegen von mir, dass ich möglichst hilfreich bin. Und in diesem Zuge hätte ich heute eine Bitte an dich. Du würdest mir sehr, sehr viel helfen. Ich wurde für den Ö3 Podcast Award nominiert. Der wählt so die 20 besten Podcasts im Land aus. Und dafür muss das Publikum quasi diesen Podcast eben vorschlagen. Man kann das online machen und das geht jetzt noch bis 16.02. Man kann einmal täglich jemanden nominieren. Also es kann auch der gleiche Podcast sein. Und diese Jury entscheidet dann aus verschiedenen Kriterien und auch aufgrund des Publikumsvotings, welche 20 Podcasts da zu diesem Preis geladen werden. Und das wäre wirklich, wirklich super und die Erfüllung eines Traumes, da von diesen 20 Podcasts dazu zu gehören. Und du könntest mir damit wahnsinnig helfen. Und ich bedanke mich jetzt schon ganz, ganz, ganz vom Herzen, falls du das machst. Und du kannst das auch gerne weitererzählen, dass hier jemand ein bisschen Hilfe und Unterstützung braucht für den Podcast. Aber natürlich darfst du den Podcast auch gerne erwähnen, wenn du ihn hilfreich und interessant findest. Ich danke dir fürs Zuhören heute wieder und dass du wieder aufgedreht hast und natürlich auch fürs Voten, falls du das machst. Und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Und Baba!